Diese Leute sind gefährlich und irgendeiner von denen, und es sind eben einfach Hunderte, wird sich vielleicht irgendwann mal berufen fühlen, nicht nur Worte, sondern eben auch Taten sprechen zu lassen. Und dann wird es wirklich gefährlich.
Nah und direkt. Ein Podcast der WAZ, WP und NRZ.
Moin und willkommen zur 15. Ausgabe von Nah und Direkt. Mein Name ist Jan Reckwig und ich bin diesmal an der Hochschule Düsseldorf. In den letzten Monaten bzw. Jahren gab es einige Demonstrationen und sogenannte Spaziergänger von Bürgerwehren, wie die der Stehler Jungs in Essen oder auch von Parteien wie von der Rechten in Dortmund. Ich persönlich habe es gerade im Dortmunder Norden vor einigen Wochen immer wieder erlebt. Da ist die Rechte quasi jeden Montagabend durch meine Nachbarschaft gezogen. Und was die Bürgerwehren angeht, ja, so sind die gerade an Rhein und Ruhr unterwegs. Woher diese Bewegungen eigentlich kommen und was sie so antreibt, darüber spreche ich mit meinen Gästen. Das sind der Sozialwissenschaftler Alexander Häusler von der Hochschule Düsseldorf und der NRZ-Politikredakteur Jan Jessen. Herr Häusler, Sie sind bereits seit einigen Jahren in der Rechtsextremismusforschung unterwegs und ja, haben sich auch sehr intensiv mit der AfD beschäftigt und darüber auch Bücher geschrieben. Wie würden Sie die Bürgerwehren hier in NRW genau beschreiben? Was macht diese Gruppen aus?
Nun, diese sogenannten Bürgerwehren sind ein neuer Ausdruck von rechtsextremen Mischszenen, die sich hier in unterschiedlichen Städten in NRW zeigen und quasi ein Folgeprodukt von derartigen Entwicklungen in den ostdeutschen Bundesländern darstellen, wo dieses Phänomen eigentlich zum ersten Mal eher aufgetaucht ist. Die AfD als Partei spielt hier keine sonderlich inspizierende oder stichwortgebende Rolle, sondern die AfD ist in erster Linie ein Orientierungspunkt für solche Leute mit einem rechten Weltbild und vielleicht auch ein politischer Bezugspunkt.
Also, dass man sich quasi als Wähler damit identifizieren kann mehr, oder?
Ja, wir konnten in einzelnen Städten feststellen, dass also auch auf Veranstaltungen der AfD Aktivisten aus diesem sogenannten rechten Bürgerwehrspektrum dort anwesend gewesen sind und dementsprechend auch ihr Wohlwollen gegenüber dieser Partei und ihren Zielen zum Ausdruck gebracht hat.
Jan, seit wann sind denn diese Bürgerwehren in NRW auch aktiv? Also warum kommen sie insbesondere im Rheinland und im Ruhrgebiet vor?
Also aktiv sind die im Grunde genommen, wenn man jetzt mal so eine Bürgerwehr, so eine sogenannte, wie die Stehler Jungs in Essen nimmt, sind die im Grunde genommen seit 2 Jahren am Start. Allerdings hatten die eine Vorgeschichte. Es haben sich so in den Jahren 2013, 14 haben sich Hooligans, insbesondere rechtsextreme Hooligans, die aus dem rechten Fußballanhängerkontext gekommen sind, die haben sich zusammengetan. Schon damals waren führende Neonazis mit am Start, beispielsweise die alten Überbleibsel der Borussenfront in Dortmund, Sigi Borchert und andere Leute, die da mitgewirkt haben. Das war am Anfang Hogesa, eine Geschichte, die sich gegen den Islam gewandt hat, Hooligans gegen Salafisten. Und daraus sind dann eben diese sogenannten Bürgerwehren entstanden. Also ob das jetzt die Bruderschaft Deutschland in Düsseldorf ist, die Stehler Jungs sind in Essen. Das sind eben alles Ausflüsse aus dieser damaligen Hogesa-Geschichte, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt.
Was eint denn diese Gruppierung eigentlich? Also aus welchen Gruppierungen setzen die sich quasi zusammen und was für ein Gedankengut wird da transportiert?
Nun, interessant ist, dass diese Gruppen, die sich eigentlich als so eine Art Ordnungskraft auf der Straße versuchen zu inszenieren, in Wirklichkeit genau das Gegenteil sind, größtenteils schon vorbestrafte, teilweise Kriminelle, teilweise wegen Gewaltdelikten schon vorbestrafte Aktivisten. Das ist eigentlich eine Mischung, die man beschreiben kann als einen gefährlichen Mix aus älteren Rechtsextremisten, aus Hooligans, aus der rechten Hooligan-Szene, aus der Türsteher, dem Rotlichtmilieu, der Kampfsportszene und auch nicht zuletzt der Rockerszenen, die dort zusammenkommen. Und schon die Begrifflichkeit der Bruderschaft ist ja quasi der Rockerorganisationsstruktur übernommen und dort gibt es eben auch deutliche inhaltliche Überschneidungspunkte im Selbstverständnis als gewaltstrotzend auftretende Kraft, die sich nicht sagen lässt, die selber bestimmt, was in ihrem Territorium Sache ist und dergleichen. Und das hat auf den ersten Blick etwas höchstens semipolitisches, zur Folge, dass man denkt, die sind nicht in erster Linie politisch unterwegs, diese Gruppen, sondern es geht mehr oder weniger um ein gewaltstrotzendes, autoritäres Gehabe. Aber wenn man genauer dahinter guckt, dann sieht man eben sehr deutlich, dass sich das mischt mit einem mehr oder weniger geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Und vor allem, man kann auch sehen anhand einzelner Biografien, dass es Leute sind, die schon jahrzehntelang in solchen Kreisen aktiv gewesen sind und sich jetzt nach einer Zeit des nicht mehr öffentlich Auftretens plötzlich wieder in Anführungsstrichen repolitisieren.
Wie siehst du das,
Jan? Ich meine, das Spannende ist, dass ja bei diesen Aufmärschen, die sie als Spaziergänge deklarieren, da werden beispielsweise ja keine politischen Parolen gerufen. Also das findet einfach nicht statt. Mhm. Und sie haben sich eigentlich auch, soweit ich das beobachten konnte, immer ein Stück weit versucht, von Parteizusammenhängen, wie jetzt unsere Neonazi-Parteien, Dritter Weg oder eben auch die Rechte, sich von denen so ein bisschen fernzuhalten. Aber jetzt gerade in diesem Jahr haben wir also vermehrt gesehen, dass eben auch diese Neonazi-Kader sich plötzlich auf diesen Spaziergängen tummeln und da offensichtlich zumindest auch akzeptiert werden. Es gibt personelle Überschneidungen auch, insbesondere zwischen Dritten Weg und Leuten, die bei der Bruderschaft Deutschland sind. Und da wächst gerade was ziemlich Übles zusammen, weil eben diese eventorientierten Hooligan-Türsteher, Kampfsport-Tünnisse jetzt auf einmal auch noch sozusagen, ja, wie Herr Häusler es eben auch sagte, repolitisiert werden, mit einer Ideologie angefixt werden, die einfach schlicht und ergreifend neonazistisch ist. Wie dünn da mittlerweile die Wände geworden sind oder vielleicht auch gar nicht mehr existent sind, mag man auch daran sehen, dass sich im 300 dieser Sportsbar in Essen, wo sich die Steeler Jungs immer wieder treffen, Michael Regner kürzlich aufgetreten ist, das ist der frühere Sänger von Lanzer, der ersten und einzigen Band in Deutschland, die als kriminelle Vereinigung verboten worden ist vor ein paar Jahren. Und da gibt es offensichtlich keine Berührungsängste mehr. Und das ist eben die Entwicklung, die ziemlich besorgniserregend ist, die sich gerade jetzt in diesem Jahr beschleunigt hat.
Ich möchte das unterstützen. Ich möchte zugleich nochmal in Erinnerung rufen, dass diese ganze Entwicklung ja auch eine Vorgeschichte gehabt hat, die wir vorhin auch gerade schon angerissen haben, nämlich die Organisierung von HOGESA, Hooligans gegen Salafisten, was ein Stück weit begriffen werden kann, auch als so eine Art Initialzündung für dieses Modell von Zusammenrotten auf der Straße und auch ein Stück weit ein Teil des ganzen Personals, was dort wieder auftritt, deutlich charakterisiert. Das sind eben zu größten Teilen älter gewordene Aktivisten aus der rechten Hooligan-Szene, die vielleicht im jugendlichen Alter und jungen Erwachsenenalter früher stark aktiv waren, sich dann mehr zurückgezogen haben und jetzt wieder auftreten und die eigentlich so eine Initialzündung durch diese große Mobilisierung damals in Köln vor der Domplatte bekommen haben, als zu Tausenden eben dort diese Leute dort aufgetreten sind, rumrandaliert haben, Polizisten angegriffen haben. Und das galt als ein Event, von dem alle viel zehren und den man jetzt nachholen will. Und auch eine der Führungsfiguren aus diesem Feld, ein ehemaliger Aktivist und Organisator der rechtsextremen Kleinpartei Pro NRW, heute nicht mehr existent, der ist eben auch federführend bei der Organisation und dem Zusammenführen auch dieser unterschiedlich regional organisierten Gruppen tätig und zeigt eben auch, dass es eben nicht nur darum geht, organisierte Neonazis wie aus dem Dritten Weg oder der Partei Die Rechten zusammenzuführen, sondern in erster Linie auch dieses gewaltorientierte Spektrum aus der Hooligan-Kampf-Sportszene und ähnlichem.
Wenn wir jetzt aber über diese Verknüpfungspunkte sprechen, also dass Mitglieder der Düsseldorfer Bruderschaft auch bei Veranstaltungen von der rechten Kleinstpartei Der Dritte Weg auftreten, ja, und wiederum Mitglieder von Der Dritte Weg bei rechtsextremen Kampfsportveranstaltungen wie beispielsweise der Kampf der Nibelungen mitmachen, von der es im Übrigen auch noch immer keine journalistische Berichterstattung, also direkt von der Veranstaltung gibt. Und dieser Kampf der Nibelungen dann auch noch von White Rex, also einem rechtsextremen russischen Modelabel, unterstützt wird. Dieses Modelabel aber auch noch Kampfsportveranstaltungen in ganz Europa organisiert. Muss man da nicht auch von einem deutlich größeren Netzwerk sprechen?
Ja, insgesamt kann man sagen, dass das Netzwerk wird natürlich größer, es wird internationaler. Man sieht es ja auch auf den Nazi-Aufmärschen ab und an in Dortmund, wo Nazikader aus Ungarn auftreten, aus Italien auftreten, aus anderen Ländern auftreten. Also dieses Nazi-Netzwerk wird internationaler, es wird attraktiver, eben auch für diese gewaltbereite Szene durch diese Kampfsportveranstaltungen. Das hebt nochmal den Eventcharakter. Ich sag mal ganz platt, also 90% der Leute, die da auf der Straße sind jetzt bei diesen sogenannten Bürgerwehren, denen muss man mit Politik nicht groß kommen. Die haben ein sehr einfaches, sehr stumpfes, natürlich auch neonazistisches Weltbild. Aber den muss man nicht mit irgendwelchen Ideologiediskussionen kommen oder langen Aufklärungsabend an oder Konferenzen, Seminaren oder was weiß ich. Da haben die keinen Bock drauf. Die wollen saufen, die wollen sich prügeln, die wollen eben gewalttätig und gewaltsam auftreten und den öffentlichen Raum für sich beanspruchen. Und wie gesagt, haben natürlich einen neonazistischen sozusagen Grundgedanken im Kopf, aber den muss man eben nicht mit diesen, was Nazis eben früher sehr viel gemacht haben, eben mit irgendwelchen Seminaren oder sowas kommen, da haben die keinen Bock drauf. Das sind Leute, das sind sozusagen Praktiker, ne? Die haben mit der Theorie relativ wenig an der Mütze. Und da passt das natürlich ganz wunderbar, wenn jetzt diese Kampfsportgeschichten kommen, das haben wir jetzt so in den vergangenen 10 Jahren, würde ich sagen, dass das vermehrt auftritt, damit wird jede Menge Geld gemacht, genauso wie mit den Rechtsrock-Konzerten. Das spült zum einen Geld in die Kassen der wirklichen Ideologen rein und ist einfach ein Eventcharakter, wo die Leute sich einfach wohlfühlen.
Wie sehen Sie das?
Ja, ich kann das unterstützen und das nochmal anreichern mit einem Gedankengang um den Kontext des Ganzen, weil es ist ja auch doch auf den ersten Blick irritierend, dass solche Leute, wie gerade richtig gesagt worden ist, bei denen man allerhöchstens von einem semi-politischen Weltbild reden kann, das sind eigentlich einfache Facetten zwischen Gut und Böse, die dort von sich gegeben werden, und dann ist es natürlich höchst orientierend, wenn aus so einem Spektrum zum Beispiel eine Demonstration gegen den UN-Flüchtlingspakt organisiert wird, wo man davon ausgehen kann, dass 95% der dort Teilnehmenden gar nicht wissen, worum es sich dort inhaltlich handelt. Und das ist eben so zu erklären, dass sich diese Leute zum größten Teil ihre Weltbild aus diesen rechten Blogs, aus diesen rechten sozialen Netzwerken zusammenziehen und da auch AfD-affine Netzwerke eine besondere inhaltliche Rolle spielen und dahingehend diese Leute beflügeln, dass ihnen mitgeteilt wird, jetzt ist langsam die Zeit gekommen. Die Zeit war lange nicht da, man durfte lange nicht rechts sein, so heißt es oft in diesen Kreisen, man durfte sich nicht bekennen, aber jetzt ändern sich die Zeiten, jetzt haben wir auch eine Kraft, auch in den Parlamenten, die wählbar ist, die das unterstützen und formulieren, was wir wollen, und deswegen fühlen wir uns als die Ausführenden von dem, was dort programmiert wird, nämlich das deutsche Volk vor dieser angeblich volksfeindlichen Elite zu retten.
Aber wo kommt denn diese ganzen Drohgebärden, sage ich mal, auch verbale und physische Gewalt, wo kommt das alles her? Also warum spielt das so eine große Rolle bei solchen Gruppierungen? Das
ist aber toxische Männlichkeit, ne? Da sind also Kerle, die offensichtlich immer noch zu viel Testosteron haben, obwohl sie mittlerweile irgendwie Mitte 40 und älter sind. Das ist so ein Männlichkeitskult, der ja auch in der Rockerszene gepflegt wird, auch in der Kampfsportszene gepflegt wird. Und das ist alles relativ archaisch und einfach. Und witzigerweise, muss ich ja immer lachen, also wenn es dann darum geht, dass sie ihre Frauen schützen wollen. Also Leute, die aus dem Rocker-Kontext kommen, die dann irgendwelche Bordelle betreiben, wo ich glaube, die Rechte von Frauen jetzt auch nicht so unbedingt geschützt werden, also dass die dann für Frauenrechte auf die Straße gehen oder gegen Islamisten auf die Straße gehen, weil die angeblich so ein fieses Frauenbild haben. Aber diese ganze Szene ist eben voller Widersprüche, ne? Also wie gesagt, unglaublich gewaltaffin, geht aber gegen Gewalt auf die Straße, sagen sie. Demonstrationen gegen Gewalt, stoppt die Gewalt, schreien sie, und haben aber auf ihren T-Shirts Fäuste drauf und da steht dann drauf, meine Faust für Deutschland. Also die sind eben, wie gesagt, voller Widersprüche und sehr einfach strukturiert, was aber nicht bedeutet, dass sie eben nicht immens gefährlich sind. Diese Leute sind gefährlich und irgendeiner von denen, und es sind eben einfach Hunderte, wird sich vielleicht irgendwann mal berufen fühlen, nicht nur Worte, sondern eben auch Taten sprechen zu lassen, und dann wird es wirklich gefährlich.
Ich kann das nur unterstützen. Ich finde, man muss deutlich sagen, was da zum Ausdruck kommt. Das ist ein nicht nur protofaschistisches Weltbild, sondern auch Ansätze von einer protofaschistischen Organisierung. Man muss mal mit Rückblick auf die Geschichte in Erinnerung bringen, dass auch der historische Faschismus eben auch einfach gelebt hat und seine Faszination bekommen hat durch sein auf die Praxis ausgerichtetes Gewaltangebot. Und da ging es eben auch weniger um Ideologie. Und der einfache Mann aus der SA, der dort mitgemacht hat, der ist auch nicht hingegangen und hat mitgemacht, weil dort so ein interessantes, ausgefeiltes Parteiprogramm war, sondern weil da Action war, weil man da Uniform bekommen hat, weil man da unter seinesgleichen die Macht auf der Straße erobern konnte. Und das war die Praxis der SA, das war die Praxis der italienischen Faschisten in der Bewegungsphase gewesen. Und in einer ähnlichen Form ist auch diese neue Entwicklung zu begreifen. Und deswegen kann man nur warnen davor, aus den schlichten Weltbildern, die bei Facebook, bei den internen Kommunikationen dort zum Ausdruck kommen, darauf zu schließen, dass das alles nun nicht ernst zu nehmen sei. Das Gegenteil ist der Fall.
Also nichts ernst zu nehmen, inwiefern, dass man sagt, das ist ja eh nur stumpfes Gelaber in die Richtung, oder wie soll ich das verstehen?
Richtig, der historische Faschismus war immer ein Ausdruck gewesen in erster Linie, der anti-intellektuell war, der auf die Propaganda der Tat, auf die Aktion auf der Straße Wert gelegt hat und das als gemeinschaftsbindendes Element den Leuten angeboten hat. Und das bieten diese Gruppen eben auch.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal mit dabei seid. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert uns doch einfach bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, zum Beispiel Spotify, oder gebt uns eine Bewertung bei Apple. Und wenn ihr selbst mal einen Themenvorschlag für uns habt oder ihr uns Feedback geben möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an hallo@nahunddirekt.de. Jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge.
Es wird ja einerseits, das hast du Jan eben auch schon gesagt, dass man quasi diesen Schutzmechanismus hat. Letzten Endes sind das aber meistens immer Kerle, sag ich, oder Männer, die so ein gewisses, ich nenne es jetzt mal Prolo-Macho-Gehabe eher zutage bringen. Was ist denn eigentlich das genaue Frauenbild? Auch wenn man im Hinterkopf behält, dass es mittlerweile auch weibliche Gruppierungen gibt. Also sowas wie Schwesternschaft Deutschland aus Düsseldorf oder diese alten Essener Mädels. Wie sind diese Gruppierungen einzuordnen und auch im Verhältnis zu den beispielsweise Stehler Jungs oder Huttropper Jungs?
Ja, das sind Frauen, die Kerle bei dem unterstützen, was sie da tun. Was die für ein Frauenbild haben, mag man vielleicht auch daran erkennen, September diesen Jahres große Demonstration in München-Gladbach, wo das Frauenbündnis Kandel auftritt. Und wer spricht für das Frauenbündnis Kandel? Ein Kerl. Also so, es ist ein unglaublich archaisches Frauenbild bzw. Genderbild, was die da zutage treten. Also der Kerl ist der kraftstrotzende Typ, der die Frau beschützt. Die Frau zieht die Kinder groß, also so ganz einfach funktioniert das. Wobei die Frauen, glaube ich, schon eine wesentliche Rolle spielen, generell in der neonazistischen Szene, weil sie eben auch diejenigen sind, die, das muss man einfach sagen, auch die Kinder indoktrinieren, die hinter ihren Kerlen stehen, die oft auch Organisationsgeschichten übernehmen. Also die spielen schon eine relativ wichtige Rolle. Also, glaube ich, wesentlich wichtiger, als man das eigentlich meint, weil zumindest nach außen hin eben dieses Auftreten so ist, die Kerle machen ihr Ding und die Frauen laufen irgendwie so mit dem Mang mit.
Wie ordnen Sie die Rolle ein?
Ich kann das nur unterstützen und ich glaube, man muss quasi diese Bindungsfunktion, die da Frauen, die in diesen Szenen auch aktiv sind, eben auch immer mit betonen und zugleich eben auch die Möglichkeit von solchen Gruppierungen, sich darüber ein anderes Erscheinungsbild zu geben. Also wenn ein gewaltstrotzender Hooligan-Typ dort auftritt und sagt, er steht jetzt hier zum Schutz von irgendjemandem da, dann kann das sehr schnell allein vom Bild, was es ausdrückt, in Frage gestellt werden. Während wenn wir solche Gruppierungen haben, wie Frauenbündnis Kandel, was vorhin erwähnt worden ist, was eigentlich Vorbild auch für hier in Nordrhein-Westfalen aktive Gruppen geworden ist, wie Mütter gegen Gewalt, die sich da im Bottrop organisiert haben und anderen, dann gibt das dem ein ganz anderes Image und auch eine ganz andere Form der Legitimation und hat deswegen auch politisch einen gefährlichen Ausdruck, weil es eben leicht verharmlosen wirken kann.
Wie strukturiert sind denn diese Bürgerwehren genau? Also Anführungszeichen Bürgerwehren. Gibt es da auch so eine gewisse Hierarchie in diesen Gruppen oder haben die auch ein gewisses Programm? Gibt es da regelmäßige Treffen und ist es wirklich so, dass da alle als gewaltbereit eingestuft werden müssen oder ist da auch ein Anteil Mitläufer dabei?
Also man muss ganz deutlich sagen, es existiert bislang noch, zumindest in der Rechtsextremismusforschung, keine ausgereifte wissenschaftliche Forschung zu diesen Strukturen. Das gibt es nur in Ansätzen, gerade was unsere Entwicklung hier in Nordrhein-Westfalen angeht. Man kann sagen, dass Entwicklungen sind, die eigentlich mit Hogeser ihren Ausgang genommen haben und die dann mit einer Zeit, wo das eben dann mehr oder weniger nicht so in Erscheinung getreten ist, vor ungefähr 3 Jahren angesetzt hat und dann eben in Kernstädten Essen, Düsseldorf und Köln dann halt seinen Ausgang genommen hat und von dort aus dann eben über Aktivisten, die eben insgesamt szeneübergreifende Anerkennung gefunden haben, dann halt mehr Verbreitung stattgefunden hat. Und was man darüber weiß, kann man sagen, dass es nicht formell organisatorisch geregelt ist, wie es Parteienstatut oder Vereinsstatute gibt, sondern dass das eher rockermäßig ähnlich nach dem Modell einer rockerähnlichen Bruderschaft organisiert sind mit informellen Hierarchien, die allerdings sehr stark und sehr klar ausgeprägt sind und bei denen nicht zuletzt auch eine gewisse Gewaltbiografie eine Rolle spielt, wer da das Sagen hat.
Wenn man sich beispielsweise die Steeler Jungs anguckt, das sind Leute, die kennen sich teils aus ganz, ganz frühen Jugendjahren, teilweise aus der Grundschule heraus und sind von daher eben sowieso schon eng miteinander verdrahtet. Da brauchst du eigentlich im Grunde genommen auch nicht irgendwie Einladung zu irgendwelchen Sitzungen oder sonstigen Dingen. Die treffen sich einfach in ihrer Stammkneipe, saufen da regelmäßig. Ideologisch sind die so gut wie nicht durchdrungen. Also wir reden jetzt nicht von so Strukturen wie den Kameradschaften, die wir in den 90er Jahren hatten, die ja ideologisch viel, viel gefestigter und durchdrungener waren als das, was wir jetzt erleben. Das sind Leute, die werden auch in Zukunft kein Programm haben, weil sie, wie gesagt, auf solche Sachen einfach gar keinen Bock haben. Sie haben, werden sich nicht hinsetzen und tiefgreifende Diskussionen darüber führen, wie Deutschland in 10 Jahren aussehen wird. Die arbeiten mit Schlagworten, kurzen Facebook-Snippets, Dinge, über die sie sich wieder riesig aufregen und natürlich dieser Grundhass auf die vermeintlichen Eliten in diesem Land, die das Volk verraten, für das sie auf die Straße gehen.
Wir hatten vorhin auch schon mal über die Vernetzung gesprochen. Jetzt hat Innenminister Herbert Reul im Oktober gesagt, dass bei diesen ganzen Rundgängen quasi auch sich immer gewisse verschiedene Gruppen vereinen, um dann da loszumarschieren, sage ich mal. Kann man dann sagen, dass das Problem an sich überschaubar ist oder steckt da doch noch ein viel längerer Rattenschwanz hinter?
Nun, das ist ja eine Entwicklung, die noch einen offenen Ausgang hat, wo wir noch gar nicht beurteilen können, wie das funktioniert. In erster Linie ist das zu verstehen als eine Form von kollektiver Selbstermächtigung und von Vergemeinschaftung. Diese beiden Dinge, die stehen dort ganz zentral im Mittelpunkt, ohne die geht es nicht. Und diese Selbstermächtigung spielt natürlich dahingehend eine verheerende Rolle, als dass sie nur halt über die Gewaltkulisse, über die Drohgebärden und möglicherweise auch dann halt die Anwendung von Gewalttaten vonstatten gehen kann. Das heißt, man versucht sich aufzuspielen als in irgendeiner Form Ordnungsmacht, als Macht auf der Straße, Kraft auf der Straße. Und das hat eben halt schon eine protofaschistische Dimension, weil es nämlich um nichts anderes geht als um Verdrängung von anderen Meinungen, von anderen Personen und die Durchsetzung eigener Vorstellungswelten mit der Drohung von Gewalt.
Protofaschistische Dimension, was bedeutet das genau?
Das bedeutet, dass wir es schon aus der Geschichte des historischen Faschismus gelernt haben, dass diese Bewegungen nicht nur über Propaganda an die Macht kommen und die Wirkungsmächtigkeit der Propaganda der Grund ist, warum diese Gruppen dann auch Macht erlangen können, sondern zugleich eben eine absolut antidemokratische und auch gefährliche Macht auf der Straße, die dort erkämpft wird. Und diese Vorstellung eines Aufbaus einer politischen Bewegung durch die Erkämpfung der Straße und die Vertreibung von vermeintlichen oder realen Gegnern oder Widersachern auf der Straße macht eben diese protofaschistische Dimension aus. Das Ganze. Sie steht in der Tradition des italienischen Squadrismus und der deutschen SA.
Und das Ding ist, es sind eben nicht wenige. Also auch wenn sicherlich die eine oder andere Gruppe auch bei den Veranstaltungen und Spaziergängen von anderen Gruppen auftaucht, es sind nicht wenige. Also wir reden von, jetzt in München-Gladbach waren es über 750 Leute, die da auf der Straße waren. Das ist eine Macht. Und wenn man sieht, dass was jeden Donnerstag in Steele passiert, dass also ein ganzer Stadtteil sozusagen in den Belagerungszustand versetzt wird, dann sieht man, dass das eine relevante Größe ist, diese Leute, und dass man die auch wirklich ernst nehmen muss in dem, was sie da tun. Und sie werden mehr, sie werden nicht weniger. Also das ist ja, gerade die Steeler Jungs marschieren jetzt seit im Grunde genommen 2 Jahren. Mhm. Und das, wie gesagt, sie werden nicht weniger. Im Gegenteil, man sieht einen Zuwachs bei diesen Gruppen, weil die irgendwie ein Stück weit auch attraktiv sind. Und was natürlich wirklich gefährlich ist, ist sozusagen so ein Gewöhnungseffekt, der sich da einsetzt, auch in der Bevölkerung, der sogar so weit geht, August diesen Jahres, als in Frankfurt dieser furchtbare Mord passiert an dem Jungen, der vor den Zug geschmissen wird. Zum ersten Mal in Stele offen Neonazis mit diesen Leuten laufen, NPD, dann die Rechte, also Neonazikader mit diesen Leuten auf der Straße, zum ersten Mal wirklich mit offenem Visier, alle unterwegs und es gibt Leute, die applaudieren. Normale Bürgerinnen und Bürger sitzen da im Eiscafé und applaudieren diesen Leuten. Das ist super gefährlich, diese Entwicklung.
Ja, da wollte ich eigentlich auf dich noch zukommen, wie du das siehst. Also, dass quasi so eine gewisse Normalität damit einhergeht, dass man sagt, okay, die setzen sich ja für was ein und da kann ich auch dahinter stehen. Also, für wie gefährlich siehst du das? Also, meinst du, das wird in näherer Zukunft noch stärker verbreitet sein?
Also das Wording, was die da in den Tag legen, ist ja ganz, ganz geschickt, das muss man sagen. Das wird ja auch vorgegeben von denjenigen, die ein bisschen was im Kopf haben, also beispielsweise besagter Ratsherr aus Mönchengladbach, der eine Demo nach der nächsten macht, wo drauf als Motto ins Feld geführt wird, stoppt die Gewalt. Was, wie gesagt, völlig absurd ist, wenn man diese Leute sieht, die irgendwie wahrscheinlich die Hälfte von denen wegen Gewaltdelikten irgendwie schon irgendwelche Strafen bekommen haben. Aber das sind natürlich Aufrufe, die bei den Leuten auch ankommen. Wenn es heißt, keine Gewalt, und sie sind ja auch, das muss man einfach sagen, jetzt mal von Hogesa-Exzessen abgesehen, aber sind vergleichsweise diszipliniert, jetzt auch bei den ganzen Spaziergängen, die sie machen, bei den ganzen Demos, die in diesem Jahr gelaufen sind, ist von ihnen, soweit ich weiß, keine Gewalt jedenfalls ausgegangen. Also da haben sie ihre Leute sehr im Griff gehabt. Und das bewirkt natürlich was. Also das Wording auf der einen Seite, dann das disziplinierte Auftreten auf der anderen Seite, auch wenn es wie gesagt gewaltstrotzend eigentlich ist. Aber so, dass die normalen Bürgerinnen und Bürger da eben keine Angst vor haben müssen, weil sie eben nicht attackiert werden. Und das eben noch zusammen mit einer generell fremden, kritischen, feindlichen Grundierung, die wir zurzeit auch in Deutschland haben, gesellschaftspolitisch, ist das so eine Melange, die nicht gut ist. Also die diese Leute ja auch bestärkt. Also wenn, wie gesagt, Bürgerinnen und Bürger da sitzen und applaudieren, wenn sie da an denen vorbeilaufen oder auch einfach freundlich grüßen, weil man die Leute eben kennt, dann bestärkt das diese Leute ja in dem, was sie tun. Und das halte ich eben für eine relativ gefährliche Entwicklung.
Herr Häusler, Sie haben in einem Interview in der WAZ gesagt, dass es droht die Gefahr einer Normalisierung rechtsradikaler Politikansätze. Ist das auch so ein Punkt, wo sich das sichtbar zeigt oder wo das sichtbar wird?
Ja, der Kollege hat es ja hier gerade schon anhand des Beispiels in Essen treffend beschrieben. Wenn so etwas sich ewig wiederholt, dann tritt ein Gewöhnungseffekt an. Die Leute denken, naja, eigentlich machen die doch auch gar nichts. Die laufen doch nur da rum und das ein oder andere, was sie sagen, ist doch vielleicht auch gar nicht mal so falsch, weil da gibt's auch schlimme Gewalttaten. Das heißt, das eigentliche, was dahinter steckt, wird eben gar nicht mehr als das wirkliche Problem wahrgenommen und da droht schon so etwas wie eine Normalisierung vonstatten zu gehen. Die Gefährlichkeit, um das nochmal zu betonen, muss man ja auch dahingehend betrachten, dass einerseits darüber auch ein breiteres Spektrum aus diesen ganzen Fußballgewaltszenen mehr oder weniger auch auf einem geringen Niveau in Anführungsstrichen politisiert werden kann, indem sie diese Leute sich eben auch selber zum Vorbild nehmen und dann nicht nur auf andere Fußballfans einprügeln, sondern zur angeblichen Rettung Deutschlands dann eben auf vermeintliche Gegner oder auf Menschen mit Migrationshintergrund oder ähnlichem. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dafür gibt es auch wirkliche Beispiele aus ostdeutschen Provinzen, aus Städten, aus Heidenau, aus Cottbus, aus Chemnitz, dass eben aus solchen Szenen auch Strukturen erwachsen können, die dann auch wirklich die Grenze überschreiten zu wirklichen Formen von Vereinigungen, die dann nah dran an terroristischem Handeln sind. Also auch solche schleichenden Übergänge kennen wir ja aus der Rechtsextremismusforschung. Und deswegen muss man sich klar machen, dass man es dort mit einer durchaus brisanten Mischung zu tun hat und nicht quasi das darüber verharmlosen, indem man eben das vermeintlich gering ausgebildete intellektuelle Potenzial dort nur sieht und sich darüber vielleicht lustig macht.
Ja, Stichwort Chemnitz ist ja auch so, dass dann beispielsweise auch aus dem Bereich der Rechten in Dortmund, dass da auch schon starke Verknüpfungspunkte sind, dass man sich da zum gemeinsamen Fußballgucken trifft und dann dort mit aktiven Hooligans quasi zusammen abhängt, zu spielen geht. Wird diese Verbindung immer enger? Also auch in Richtung Ostdeutschland, sagen wir mal, dass sich rechte Gruppierungen im Westen mit Gruppierungen aus Ostdeutschland oder aus Osteuropa zusammenhängen. Also hat es vorhin schon mal angesprochen, aber wie eng ist dieses Netz tatsächlich?
Ich sag mal, so eine Verzahnung zwischen ostdeutschen Nazi-Strukturen und westdeutschen, die gab es eigentlich schon seit den 90er Jahren. Kann mich erinnern, in Meerhoog, ein kleines Dorf bei Haminkeln am Niederrhein. Und da fanden beispielsweise an Hitlers Geburtstag immer irgendwelche Feiern statt und da waren dann wirklich Dutzende von Leuten, die aus Ostdeutschland dahin kamen. Also diese Verbindung auf nationaler Ebene, die hat sicherlich immer schon gegeben, auch so als großes Beispiel das Braune Haus in Berlin, was so ein Anlaufpunkt war für Nazikader aus West- und Ostdeutschland. Viele Westkader sind ja auch in den Osten reingegangen, haben da Strukturen aufgebaut. Also wie gesagt, das gab es schon immer. Was ich spannend finde, ist jetzt oder besorgniserregend finde, ist einfach diese internationale Vernetzung, die immer mehr zunimmt. Auch wiederum völlig widersprüchlich, dass Nationalisten mit eigentlich unterschiedlichen Ansätzen sich jetzt aufmachen, doch gemeinsame Sache für die Verteidigung des weißen Europas zu machen. Also das ist, wie gesagt, ist alles ein bisschen schräg und merkwürdig, weil wahrscheinlich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit sie sich wieder auf die Mütze hauen würden. Aber diese internationale Vernetzung, die finde ich eben schon sehr gefährlich auch deswegen, weil man beispielsweise in Osteuropa sich auch an der Waffe trainieren lassen kann und das leistet natürlich solchen Entwicklungen Vorschub, die Häuser auch schon angedeutet hat, dass es möglicherweise dann irgendwann in den Bereich Rechtsterrorismus ableitet.
Wie intensiv beobachtet denn der Landesverfassungsschutz diese Gruppen? Also haben die da schon eine gewisse Handhabe, dass sie da mehr vorgehen können oder fehlt da auch noch an Wissen quasi, wie das alles strukturiert ist?
Wenn man sich die öffentlichen Verlautbarungen anguckt, die aus den Verfassungsschutzberichten zu diesem Themenfeld kommen, dann muss man sagen, dass das eben auch erst jüngeren Datums ist, dass das wahrgenommen wird als eine solche Struktur. Es wurde in den ersten Einschätzungen eigentlich als ein Phänomen wahrgenommen, was darauf hindeutet, dass es angeblich keine tiefer gehenden Verbindungen zum organisierten Rechtsextremismus gäbe. Das hat sich mittlerweile relativiert. Gerade hier in NRW zum Beispiel an den Beispielen der Kleinstparteien aus dem Neonazi-Spektrum, die Rechte und der Dritte Weg. Und ich glaube schon, dass mittlerweile eben auch erkannt worden ist, auch jetzt hier bei den Verfassungsschutzbehörden, dass das eben ein ausgemachtes Problem darstellt.
Wie muss ich mir das vorstellen bei so einem Spaziergang? Also Jan, ich weiß, wir hatten mal drüber gesprochen, dass es quasi immer so eigentlich das Ding war, ja, Politik interessiert uns nicht von den Bürgerwehren in Anführungszeichen. Warum funktioniert das jetzt auf einmal doch besser? Also warum kommen dann auf einmal doch Parteien dazu und wie werden akzeptiert, dass man da mitgeht?
Ich glaube, das im Einzelnen ist, welche persönlichen Geschichten eine Rolle gespielt haben, weiß ich nicht. Aber klar ist, die wirklich organisierten Neonazis, ob das jetzt die Rechte ist, auch die Volksgemeinschaft Niederrhein, die da jetzt immer wieder auftaucht, oder eben auch der Dritte Weg, die machen da sehr, sehr geschickt. Also sie drehen sich da nicht in den Vordergrund, sie sind immer am Ende der Spaziergänge und der Demonstrationen. Also sie versuchen da schon auf die Befindlichkeiten zu achten. Die sind auch, die Stähler Jungs beispielsweise, wenn die keinen Bock mehr haben auf einer Demo in München-Gladbach, habe ich das erlebt, dann sind die halt, wenn ihnen da zu viel geredet wird, dann sind die halt weg. Ne? Also weil gehen sie halt in die nächste Kneipe saufen. Weil das irgendwie alles so blöd ist, die ganze Rederei. Also sie wollen eben einfach marschieren. Aber die organisierten Neonazis machen das einfach ganz geschickt. Nehmen sich dann am Rande von Spaziergang-Demos, nehmen sich den einen oder anderen mal zur Seite, wird geplaudert und so funktioniert die Indoktrination dann eben. Und die werden mit Sicherheit nicht alle von denen kriegen, weil die, wie gesagt, die meisten einfach keinen Bock darauf haben. Aber es reicht ja, wenn irgendwie von 100 Leuten 10 dann weiter ideologisiert werden.
Wie sieht das mit der identitären Bewegung aus? Gibt es da auch schon Verknüpfungen quasi auch mit solchen, in dem Bereich mit Hooligans, rechten Gruppierungen, die sich aber eigentlich noch nicht so politisiert haben?
Ja, man muss deutlich nochmal dazu erstmal eingehend sagen, dass das Modell der identitären Bewegung sich aufzuentwickeln als und aufzubauen als eine angeblich neue rechte Jugendbewegung komplett gescheitert ist in völliger Gänze und Breite. Es handelt sich eben mitnichten um irgendeine Jugendbewegung im Verständnis der sozialen Bewegungsforschung. Das ist vielmehr, kann man die identitäre Bewegung sowohl identitäre Bewegung deutschlandweit als auch hier in Nordrhein-Westfalen eigentlich nur als eine rechtsextrem orientierte Kaderbewegung bezeichnen und die keinen großen Sub- oder jugendkulturellen Anhang vorzuweisen hat. Und Konsequenz des Ganzen ist, dass man sich dann eben auch mehr unter seinesgleichen umguckt, guckt, was in den eigenen Szenen dann so los ist. Und das hat eben zur Konsequenz, dass eben Aktivisten aus dieser rechtsextremen Strömung dann eben auch bei solchen Protestaktionen auftauchen auf dem rechten Feld. Man sieht es bei der Strömung Widerstand steigt auf, wo es eben personelle Verknüpfungen gibt, und man sieht es eben auch bei anderen Aktionen und sogenannten Spaziergängen, dass dort eben dann diese Inhalte getragen werden und man sich auch freut, dass man da auf Resonanz stößt, indem man da scheinbar akzeptiert wird, dass man da eben mitlaufen darf.
Wenn ich jetzt persönlich als Bürger auch genervt bin, dass da andauernd solche selbsternannten Bürgerwehren vor meiner Haustür vorbeilaufen, bringt es da was, mit diesen Menschen zu reden und ihnen auch mal klarzumachen, dass mir das erheblich gegen den Strich geht?
Nein, ich glaube, es hat weniger Sinn, da in irgendwie zu versuchen, in irgendeinen Diskurs zu treten, sondern vielmehr bedarf es da eines ganz eindeutigen Signals aus der Stadtgesellschaft, aus der Stadtspitze und nicht zuletzt auch von seitens der Polizeibehörden dort zu zeigen, dass man hier Selbstjustiz in jeglicher Form und Selbstermächtigung auf der Straße als Ersatz für eine angeblich nicht handelnde Polizei und ähnlichen Unsinn nicht nur nicht duldet, sondern auch bereit ist, im Keim zu ersticken. Denn das Problem zeigt sich da, wo nicht von vornherein schon eingeschritten wird. Da kann das eben sich verselbstständigen und dann durchaus dann doch ein Gewöhnungseffekt eintreten, zum Schaden dann auch der Stadtgesellschaft. Und deswegen ist es ganz wichtig, das auch zu machen, auch mit persönlichen Ansprachen. Also wenn man mitbekommt, auch polizeilicherseits, dass dort gerade auch jüngere Leute anfangen, dort dann einfach mitzugehen, dass man den Leuten auch vielleicht in einem persönlichen Gespräch behördlicherseits verdeutlichen, dass das problematisch ist und dass man da in seinem weiteren biografischen Werdegang auch wirklich in Probleme reinkommen kann, wenn man mit so etwas weitermacht.
Und Zivilgesellschaft muss natürlich dahingehend sensibilisiert werden, dass sie diesen Leuten zeigt, die ja der Meinung sind, dass sie für das Volk sozusagen stellvertretend auf die Straße gehen, dass sie eben nicht für das Volk sprechen. Und man muss den Leuten, Bürgerinnen und Bürger, muss sehr klar sein, wer sind diese Leute, die da den öffentlichen Raum für sich beanspruchen. Es darf eben nicht passieren, das, was da in Essen passiert ist, dass da Menschen, wie gesagt, applaudierend diesen Spaziergang begleiten, weil das bestärkt diese Leute natürlich ungemein. Also man muss den Menschen klar machen, was das für Leute sind, für was für eine Ideologie die stehen, und dass ihnen eben sehr deutlich gesagt wird, wir wollen euch nicht. Dialog ist ja relativ schwierig, glaube ich, oder unmöglich. Man muss ihnen einfach sehr deutlich zu verstehen geben, dass sie eben nicht für das Volk sprechen, sondern allenfalls für irgendwelche Partikularinteressen vertreten.
Es ist ja auch so, dass Journalisten gerne immer wieder mal von rechts bedroht werden. Jan, wie sieht das bei dir aus? Bist ja schon jemand, der eigentlich kein Blatt vor den Mund nimmt. Hast du da schon Erfahrungen gesammelt?
Also in jüngster Zeit zumindest mit irgendwelchen deutschen Neonazis nicht. 2014, 15, 16, insbesondere im Höhepunkt der Flüchtlingskrise, da hat man doch das eine oder andere an merkwürdigen Mails bekommen, irgendwelchen Bedrohungsgeschichten. Aber das jetzt, wie gesagt, aus der deutschen Neonazi-Szene in letzter Zeit nicht mehr. Allerdings türkische Nationalisten, die beschimpfen einen dann auch manchmal ganz gerne. Aber Gott, so ist das.
Haben Sie da was mitgekriegt, wie das so insgesamt vonstatten geht? Also, dass man sagt, dass Leute, die zum Beispiel auch wissenschaftlich in dem Bereich forschen, dass die dann bedroht werden oder angegangen werden?
Man kann durchaus feststellen, dass sich das Klima auch gerade durch die Wahlerfolge im Rechtspopulismus stark das Klima verschärft hat. Wir haben deutlich eine Verrohung festzustellen, und es werden dort Begrifflichkeiten in den Raum, in den öffentlichen Raum gesetzt, die durchaus als so eine Art Feindbildmarkierung interpretiert werden können. Also etwa das Schlagwort der Lügenpresse, was dort genannt wird und dazu führt, dass eben auch teilweise Journalistinnen, Journalisten, die eben zu diesen Themenfeldern Rechtsextremismus, Rassismus recherchieren, dort angegangen werden. Und wir können eben auch feststellen, dass es eben nicht nur beim Journalismus stehen bleibt, sondern auch insgesamt auf die Wissenschaft mit übertragen wird, mit Auswüchsen, wie wir sie in anderen Ländern betrachten können, wo solche Parteien dann auch wirklich an der Macht sind, wo es dazu führt, dass eben auch ganze Forschungszweige versucht werden, abgewickelt zu werden. Dass also man in Ländern wie der Schweiz, in Österreich, in Polen, in Ungarn Schwierigkeiten hat, sich mit Themenfeldern wie Genderforschung, wie Rassismus, Nationalismusforschung zu beschäftigen, ohne da als Volksfeind abgestempelt zu werden. Und auch hier kann man Veränderungen in den Feindbildproduktionen im Rechtsextremismus feststellen. Bislang hat er sich eigentlich immer Opfer gesucht, die mehr unter ihm stehen. Und gerade der Mordfall Lübcke zeigt zum Beispiel eben, dass es jetzt auch Politiker gibt, die dann als feindliche Elite markiert werden und als Volksverräter markiert werden, dort angegriffen werden. Das ist nicht zuletzt auch auf die geistige Brandstiftung rechtspopulistischer Parteien zurückzuführen.
Gutes Stichwort auch bezüglich Lübcke. Wie wird sich denn diese gesellschaftliche Spaltung in Deutschland und NRW, also wird das weiter voranschreiten? Also kann man sagen, dass diese Spaltung größer wird?
Nun, wir können auf jeden Fall feststellen, dass wir auch hier in Nordrhein-Westfalen die Folgen einer Verschiebung des Parteienspektrums und auch das Aufkommen und einer drohenden Etablierung rechtspopulistischer Parteien, dass wir davor auch in NRW nicht gefeit sind. Nordrhein-Westfalen war jahrelang ein extrem schwieriges Pflaster für rechtsextreme Parteien gewesen. Die haben immer hierzulande schlechter abgeschnitten als im Bundesdurchschnitt, was auch sehr viel damit zu tun hat, dass Nordrhein-Westfalen stark auch von Migration geprägt ist und die Leute auch einfach im Altersbewusstsein tradiert bekommen haben, dass man eben multikulturell miteinander reden, auch wenn das jetzt kein Ringelpitz mit Anfassen immer ist und auch Konflikte in sich birgt, gehört es einfach zur Normalität in Nordrhein-Westfalen, dass man eben multikulturell aufwächst und dementsprechend für so völkischer Rassismus erstmal nicht viel Platz war. Und das hat sich eben in den letzten Jahren geändert. Wir können feststellen, dass es starke Wählerverschiebungen gegeben hat auf dem rechten Rand. Und ich glaube, die kommenden Kommunalwahlen im Herbst des kommenden Jahres können dazu Entwicklungen beitragen, die durchaus eben möglicherweise das dann quasi nachvollziehen, was wir in anderen Bundesländern schon erleben.
Ja, was natürlich auch gefährlich ist, um das Wort mal wieder zu gebrauchen, ist, dass die Rechten es verstanden haben, dass man mit dem Versuch, nur den politischen Raum zu besetzen, keine großen Mehrheiten gewinnen kann, man kann keine großen Wahlerfolge erzielen, man muss den vorpolitischen Raum besetzen. Das haben sie mittlerweile verstanden, also deswegen versuchen sie ja, die Grenzen des Sagbaren, des Denkbaren zu verschieben, auch über ihre Auftritte in den sozialen Medien. Und das funktioniert ganz gut. Also es sind mittlerweile, werden in der Öffentlichkeit, sind eben Dinge sagbar geworden, die noch, was weiß ich, in den 90er Jahren undenkbar gewesen wären, dass man damit nach draußen gehen kann, ohne sich nicht dafür schämen zu müssen oder um zumindest einen auf den Deckel zu bekommen. Also sie verschieben die Grenzen des Sagbaren, sie verschieben die Grenzen des Denkbaren, sie besetzen den vorpolitischen Raum sehr, sehr geschickt, insbesondere in Ostdeutschland, aber eben auch hier. Und das ist eben eine Entwicklung, die perspektivisch dazu führen kann, dass wir irgendwann vielleicht auch so eine gesellschaftliche Spaltung haben in der Massivität, wie wir sie jetzt in den USA beispielsweise sehen. Und mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie man diese Entwicklung auffallen kann, weil es ja ein weltweites Phänomen ist, was wir jetzt gerade sehen. Ich glaube, unsere Aufgabe muss es da einfach sein, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und dagegen arbeiten. Aber ob das wirklich hilfreich ist, weiß ich nicht.
Stichwort Spaltung. Jan, du hast Mitte November mit dem Verwaltungsdirektor der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, also Michael Sentai-Heise, gesprochen. Mhm. Auch mit dem Blick auf den Anschlag in Halle sagt er, wir befinden uns vergleichbar in der Zeit zwischen 1930 und 1933. Wir sehen die Katastrophe herannahen, aber noch ist es Zeit, dass Juden geordnet das Land verlassen. Kannst du das nachvollziehen oder ist das angesichts des breiten Bündnisses gegen rechts etwas übertrieben?
Also es ist erstmal natürlich eine krasse Aussage, bei der ich natürlich auch geschluckt habe, als ich da vor Herrn Sinterheise gesessen habe und er mir das gesagt hat. Aber ich glaube, aus Sicht eines jüdischen Menschen in Deutschland, der sieht, wir haben in allen Parlamenten mittlerweile eine Partei vertreten, die den Holocaust als Vogelschiss der Geschichte bezeichnet, die von einem Denkmal der Schande in Berlin spricht, die also durchtränkt ist von antisemitischen Anspielungen und radikalen Antisemiten. und die, wie gesagt, jetzt in allen Parlamenten sitzt, dann den Anschlag in Halle, den man sieht, dann glaube ich schon, dass es einem jüdischen Menschen Angst und Bange werden kann, wenn er diese Entwicklung sieht. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, wir sind in der Phase, soweit sind wir, glaube ich, hoffentlich noch nicht wie zwischen 30 und 33, aber ich kann mir auch nicht anmaßen, da die jüdische Perspektive einzunehmen, weil ich einfach kein Jude bin. Und insofern kann ich das schon nachvollziehen, also dass die Leute da Angst haben.
Herr Häusler, wie sehen Sie das?
Ja, man kann eindeutig feststellen, dass sich auch gerade hinsichtlich des Antisemitismus die Grenzen des Sagbaren absolut verschoben haben. Es ist eigentlich ein Unding, dass es fast schon zur Gewöhnung geworden ist, wenn man eine Talkshow hat, wo solche Themen behandelt werden und dann Leute einlädt, die dann völkisch-nationalistische Thesen offen vertreten oder geschichtsrevisionistische Thesen offen vertreten. Und das zeigt eben diesen Wandel, der auch die Grenze des Sagbaren hier schon verschoben hat und dazu führt, dass sich eben auch nicht ohne Grund Menschen bedroht fühlen und auch im speziellen Fall des Antisemitismus auch Juden sagen und Jüdinnen sagen, wir fühlen uns hier nicht mehr sicher. Und dass diese grausame Tat, die in Halle passiert ist, nicht noch schlimmer geendet ist, ist ja nur am Zufall geschuldet.
Jetzt ist es so, dass es auch in der Musik ein neues Phänomen gibt, dass man, was eigentlich in der Vergangenheit eher verpönt war, mittlerweile man anfängt, auch Rapmusik im Bereich mit, ich nenne es mal, mit stark aggressiven nationalen Texten zu belegen, schimpft sich dann quasi patriotischer Rap, feuert wird das Ganze auch von einem Verlag in Leverkusen, den Arkadi Verlag. Von da gibt es auch eine Verbindung zur identitären Bewegung, von der wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben, und zu AfD-Mitgliedern im Landtag. Was sagen Sie zu diesem neuen Phänomen, Herr Häusler?
Nun, zunächst zum Musikspektrum, dass sich jetzt auch im Rechtsextremismus das nachholend vollzieht, was sich im gesamtkulturellen Bereich vollzogen hat, das ist nichts Neues. Man kann sagen, der Rechtsextremismus hat erst spät hier im Nachkriegsdeutschland eine subkulturelle Ausrichtung erfahren, aber quasi spätestens seit dem Aufkommen der sogenannten Skinhead-Bewegung und deren Rüberschwappen von England nach Deutschland hat man sowas eben auch in der bundesdeutschen Neonazi-Bewegungsszene gesehen und dort konnte man sehen, dass mit leichter zeitlicher Verzögerung mehr oder weniger alle Neuerungen, die sich im jugendkulturellen Bereich gesamtgesellschaftlich entwickelt haben, mit einiger Verspätung eben auch im rechten Spektrum vollzogen haben. Sie stößen da an die Grenzen, wo sie nicht mehr zu vermitteln sind und nicht mehr zusammenpassen mit einem rechten Weltbild. Es ist nicht umsonst, dass es bis heute keinen Neonazi-Jazz gibt. Aber ansonsten kann man deutlich sagen, dass diese Entwicklungen, die sich da jetzt auch im Bereich der Rapmusik bewegen, schlicht und einfach dem Verständnis und dem Einsehen geschuldet sind, dass man eben auch dann damit einen breiteren Zuhörerkreis erreicht und deswegen wird das eben genutzt.
Ja, Sie haben ja immer wieder versucht, auch gerade linke Kultur sozusagen zu kopieren und zu transferieren. Ich erinnere an das Konzept der autonomen Nationalisten, was eigentlich kläglich gescheitert ist. Also als wir dann plötzlich auf Demos schwarze Blöcke gesehen haben von irgendwelchen Nazis, die also eins zu eins so aussahen wie eben die Autonomen auf der linken Seite. Das ist irgendwie wieder untergegangen, dieses Konzept, genauso wie diese Idee von Nazi-Hipstern. Gab es ja auch mal eine ganze Zeit lang den Drewer, der mittlerweile wieder im Knast sitzt. Mit seiner Jute-Tasche dann herumgerannt ist und irgendwie ganz putzigen Haaren. Also sie versuchen immer wieder mal Anleihen zu nehmen, gerade insbesondere bei linker Kultur, um das eben entsprechend zu transferieren, um möglicherweise auch neues Klientel auf machen zu können und ansprechen zu können. So richtig neu ist dieses Phänomen jetzt des Nazi-Raps auch nicht. Also Max Damage rennt schon seit 2011 oder so rum, früher Kommunist, jetzt einfach Hardcore-Nazi. Ob das jetzt in der Breite irgendwie...
Naja gut, aber du musst...
Ob das in der Breite wahrgenommen... Was spannend ist, wie heißt denn dieser Mensch, der von diesem Label, von dem, was du gerade gesprochen hast?
Also es gibt einerseits...
Der ist ja tatsächlich sogar in die Charts eingestiegen.
Genau.
Ne? Weil das ist natürlich, weil ich meine, also Max Damage und andere Leute da aus dieser Szene, die sind einfach so super radikal, dass sie natürlich sofort indiziert werden, sowieso nicht auf den Markt kommen.
Also es gibt Chris Aris und es gibt noch Prototyp, ein Mann sogar, oder ein...
Aus Wesel kommt er, genau.
Ja.
Das ist eben das Spannende, also so jemand wie... Chris Aris dann in die Charts einsteigt sogar und da offensichtlich, weil er eben etwas moderater auftritt in dem, was er da vor sich hin rappt, als jetzt also Max Damage, der einfach Nazi-Scheiße von sich gibt. sondern der dann eben so mit, als Patriot vor sich hin rappt, dass der dann offensichtlich so viel Anklang findet, dass er eben in verkaufsrelevante Geschichten reinkommt. Und das finde ich
spannend. Ja, wobei das natürlich subtil dann in den Texten jetzt auch nicht ohne ist, ne? Wenn es dann heißt hier, wie heißt es, wir sind der Wolf, der euch in euer Fleisch beißt, das ist ja dann schon so eine gewisse Ankündigung auch. Also was bezweckt die rechte Szene damit? Will man damit mehr junge Leute an sich ziehen oder wie soll man das definieren?
Das ist aus meiner Sicht als ein Ausdruck einer nachholenden Modernisierung oder eines Versuchs zur nachholenden kulturellen Modernisierung zu begreifen, mit dem schlichten Wunsch, damit sich eben andere Anhänge verschaffen zu können, Zugänge für anderen jungen Anhang verschaffen zu können.
Die sogenannten Bürgerwehren in NRW und ja, das rechtsextreme Gedankengut dahinter ist also nicht zu verharmlosen. Das Netzwerk von Neonazis, Hooligans, ja, und Leuten aus dem Rockermilieu ist bei genauerem Hinschauen dann doch oft oder meistens deutlich größer als erwartet. Aber auch die Vermischung von Demonstrationen dieser Gruppierung mit der Zivilgesellschaft zu gewissen Ereignissen ist nicht ungefährlich. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Häusler, und auch bei dir, Jan, für das sehr informative Gespräch und natürlich auch bei unseren Zuhörern, ja, fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe von Nah und Direkt gibt es dann am kommenden Freitag. Bis dahin, macht's gut.